Hello, hello, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Boss Women's Gossip, the only gossip you need to upgrade your life. Ich bin's Jamie und ich freue mich, heute eine neue Podcast-Folge mit dir teilen zu können, und zwar 10 Lektionen über die Psychologie des Geldes. In diesem Buch geht's auch, beziehungsweise in dieser Podcast-Folge geht's um dieses Buch über die Psychologie des Geldes, zeitlose Lektion über Reichtum, Gier und Glück, ist ein Spiegel-Bestseller. Und wirklich sehr, sehr viele Autoren sagen, es ist einer der besten, originellsten Finanzbücher seit Jahren. Und deswegen hat es mich extrem interessiert. Mein Freund hat sich das mal gekauft und ich dachte mir so, ich lese es mir mal durch, weil sonst wird es im Bücherregal verrotten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wer mir auf Instagram folgt, weiß ja, dass ich oft Bücher, ja, sage ich mal, meine Erfahrungsberichte weitergebe. Ich versuche ja jeden Monat mindestens 2 Bücher zu lesen und erzähle dann immer auf Instagram, wie ich das Buch fand. Zum Beispiel das Buch Der Glukosetrick war ein absoluter Hit. Ich glaube, ich hätte da tausende Euros dran verdienen können, so viele Menschen, die sich am Ende des Tages dieses Buch gekauft haben. Aber mir ist ganz, ganz wichtig, einfach wirklich meine realen Erfahrungen weiterzugeben oder beziehungsweise meine Bewertung zu dem Buch. Und versuche halt immer, euch etwas oder dir etwas weiterzugeben, was ich am Ende des Tages halt einfach weiterbringen kann. Deswegen dieses Buch, bin ich ganz ehrlich, ich würde es nicht nochmal lesen. Es war, wie gesagt, extrem schwer zu lesen und ich würde es jetzt auch grundsätzlich nicht weiterempfehlen, weil wenn man diese Podcast-Folge hier gehört hat, dann reicht es meiner Meinung nach, weil ich am Ende des, also beziehungsweise am Ende des Buches, werden die Lektionen nochmal so zusammengefasst und das werde ich heute mit dir teilen und gleichzeitig meinen Senf dazu geben. Deswegen geht es, wie gesagt, heute um die 10 Lektionen, ja, über die Psychologie des Geldes. Deswegen starten wir einfach mal mit der ersten Lektion, und zwar weniger Ego, mehr Vermögen. In dem Buch wird gesagt, dass Sparen, ja, sage ich mal, die Lücke zwischen dem eigenen Ego und dem Einkommen ist und das Vermögen das ist, was man halt eben nicht sieht. Also Vermögen entsteht, wenn man halt auf Dinge verzichtet, die man sich eigentlich leisten könnte, zugunsten seiner Zukunft, sage ich mal, damit man sich einfach in der Zukunft mehr Dinge kaufen kann, in der Zukunft mehr Dinge leisten kann und so weiter. Und Vermögen eröffnet uns halt, sage ich mal, Optionen. Also egal, wie viel wir verdienen, ob es jetzt 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 ist, wir bauen erst dann Vermögen auf, wenn wir ausblenden, sage ich mal, was man mit diesem Geld in dem Moment machen kann. Weil ich sage mal so, man kann auch 10.000 Euro verdienen, aber trotzdem am Ende des Monats immer broke sein. So, weil man halt einfach diese checkt, was man mit diesen 10.000 Euro halt machen kann und dann halt sein ganzes Geld halt einfach ausgibt. Nur weil man mehr Geld verdient, heißt es nicht, dass man vermögend ist oder wohlhabend ist, weil das beginnt halt wirklich, wenn man halt gut mit seinem Geld umgehen kann. Und das beginnt halt, wie gesagt, wenn man versteht, dass man mit diesem Geld viel Spaß haben könnte beziehungsweise viele Erfahrungen machen könnte oder sich viele Dinge kaufen könnte, aber es halt am Ende des Tages nicht tut, um Vermögen halt einfach aufzubauen. Deswegen, das ist halt echt so eine Sache, die ich gelernt habe, als ich mich mehr mit Geld beschäftigt habe. Weil für mich war gleichzeitig damals so, wenn jemand 50.000 Euro verdient, boah, okay, die Person ist reich. Oder beziehungsweise vermögend oder wohlhabend. Aber das hat, also vermögend und wohlhabend hat wirklich nichts damit zu tun, reich zu sein. Weil reich ist meiner Meinung nach, okay, man hat Geld, alles zu tun, also beziehungsweise zu tun und zu lassen, was man möchte. Man lebt nicht am Existenzminimum und man kann sich, sag ich mal, überdurchschnittlich viel leisten. Aber wenn man halt, wie gesagt, nicht auf Dinge verzichtet und sein ganzes Geld halt einfach ausgibt, dann wird man halt, auch wenn man 50.000 Euro im Monat verdient, nicht vermögend oder wohlhabend sein. Die zweite Lektion ist, wir sollten so mit unserem Geld umgehen, dass wir nachts gut schlafen können. Das bedeutet für jeden was anderes. Ich sag mal so, für manche Leute ist es wirklich möglichst hohe Renditen zu machen. Für andere Menschen ist es halt wirklich 10% irgendwie im Jahr zu machen und einfach sehr konservativ anzulegen. Und ich sag mal so wie ich zum Beispiel investiere, ich bin meiner Meinung nach ja vielleicht nicht der risikohafteste, wenn man das so sagen kann, der risikoreichste Investor, aber schon risikoreicher als viele andere, weil ich zum Beispiel sehr viel von meinem Vermögen oder beziehungsweise sehr viel meines Geldes, sehr viele Investments im Kryptobereich habe. Und da würden sehr, 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 sehr krass konservative Anleger halt sagen, hey, nein, da mache ich lieber meine zum Beispiel 10% mit Aktien pro Jahr. Und ja, bin dabei halt mehr auf der sicheren Seite, weil Krypto noch sehr wenig reguliert ist und so weiter, man überhaupt gar nicht weiß, was kommt und es sein kann, dass der Kryptomarkt vielleicht crasht oder so. Also es gibt ja so viele Theorien, was mit dem Kryptomarkt passieren könnte. Und zum Beispiel ich schlafe nachts sehr, sehr friedlich mit dem Wissen, dass ich sehr viel Geld im Kryptomarkt habe, aber ich wüsste, dass andere Menschen das nicht könnten. Und deswegen sollten wir so mit unserem Geld umgehen, dass wir nachts halt gut schlafen können und dass man nicht jetzt sein ganzes Geld in einen Shitcoin investiert, wo man halt nachts wach wird und schweißüberströmt, sage ich mal, aufwacht und sich denkt, oh mein Gott, ist jetzt mein ganzes Geld weg oder nicht? Also das wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt mein ganzes Geld in einen Shitcoin investieren würde, dann würde ich zum Beispiel nachts nicht gut schlafen können. Genau. Generell ist mir gerade nochmal eingefallen, dass zu diesem Thema weniger Ego, mehr Vermögen, dazu muss ich jetzt gerade einfach nochmal so ganz kurz was sagen, obwohl wir jetzt eigentlich schon beim dritten Punkt angekommen wären. Und zwar habe ich vor 3-4 Tagen eine Nachricht auf Instagram bekommen von jemandem, weil ich wieder nach Hause geflogen bin und mit Ryanair geflogen bin. Und dann hat die Person geschrieben, Millionärin, aber fliegt mit Ryanair. Da habe ich mir erstmal so gedacht, okay, woher hast du diese Information? Aber egal, ich habe ihn dann einfach geantwortet, reich, aber nicht dumm. Das ist ein Spruch, den ich von Rakan mal, ein Multimillionär, gelernt habe. Und zwar sagt er ist reich, aber nicht dumm. Das bedeutet, ja, wie gesagt, er könnte sein ganzes Geld ausgeben jeden Monat, aber er ist reich, aber nicht dumm. Deswegen gibt er natürlich nicht sein ganzes Geld aus, sondern verzichtet auf gewisse Dinge, um halt einfach Vermögen aufzubauen. Und ich dachte mir einfach in dem Moment so, was ist daran schlimm, mit Ryanair, Eurowings oder sonst was zu fliegen? Was erwartet er jetzt, dass ich mit einem Private Jet fliege? Also da ist halt wirklich so, wo ich merke, dass manche Menschen einfach denken, okay, Designerklamotten, ein fettes Auto, Private Jet fliegen oder I don't know, fette Taschen zu haben, ist ein Statussymbol. Also ist für die so ein Symbol, dass man viel Geld hat. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, wieso funktionieren Designer, Läden und alles drum und dran überhaupt so gut? Weil eben die Leute, die eben nicht so viel Geld haben, damit sich Status erkaufen, weil sie denken, oh mein Gott, wenn ich überall Gucci trage, dann denken alle Leute, ich bin reich. Aber die super, super, super Reichen, bei denen erkennt man noch nicht mal, dass sie super reich sind. Zum Beispiel an ihrer Kleidung. Deswegen, zum Beispiel, ich bin schon immer so ein Mensch gewesen. Ich habe zum Beispiel mich nicht selbstständig gemacht und ich wollte mich nicht mit Finanzen auseinandersetzen, damit ich mir Gucci Mucci kaufen kann. Für manche Leute ist das etwas, worauf sie zuarbeiten, sage ich mal so. Aber für mich war das noch nie etwas, was mich extrem angetrieben hat, sondern für mich waren das halt immer mehr Erfahrungen machen, Reisen, zu leben, wo ich möchte und so weiter. Also all die Ziele, die ich halt in den letzten 4 Jahren mir auch verwirklichen konnte. Aber wenn man mich jetzt so auf der Straße sieht, dann würde man nicht denken, okay, die verdient vielleicht viel Geld. Und bei anderen Leuten denkt man das vielleicht eher, die aber halt broke sind, weil sie halt ihr ganzes Geld ausgeben, um reich auszusehen. Und das ist halt so ein großer Punkt, wo ich halt auch wieder dachte bei dieser Nachricht, deswegen wollte ich es einfach nochmal ganz kurz erzählen, so, dass solche Leute halt wirklich ihr ganzes Geld halt ausgeben würden, um einfach von außen reich zu wirken, anstatt halt wirklich sich, wie gesagt, einfach ein Vermögen aufzubauen. Weil mich interessiert es nicht, ob ich jetzt mit Ryanair, Eurowings oder Lufthansa, Emirates oder sonst was fliege. Das ist eine geile Verbindung. Ich bin in 3 Stunden direkt zu Hause. Es sind gute Flugzeiten und deswegen habe ich diesen Flug gebucht. Naja, kommen wir zur dritten Lektion und zwar, wer als Investor besser abschneiden will, verlängert am besten seinen Zeithorizont. So, Zeit ist wirklich so der größte Faktor oder beziehungsweise die größte Macht bei einer Geldanlage. Grundsätzlich ist es so, dass in dem Buch gesagt wird, der Zeithorizont lässt kleine Dinge groß werden und große Fehler verblassen. Zeit vermag den Effekt von Glück und Pech nicht zu neutralisieren, aber im Laufe der Zeit stellen sich tendenziell die Resultate ein, die wir verdient haben. Und das ist halt wirklich etwas, wo ich sagen kann, seitdem ich mich seit ca. 5 Jahren mit Finanzen beschäftige, dass die Leute, die kurzfristig investieren, meistens immer ihr Geld verlieren und die Leute, die langfristig investieren, meistens gut damit fahren. Also natürlich will ich jetzt auch nicht da alle über den Kamm scheren, aber ich sag mal so, die Leute, die halt einfach irgendwas starten und dann anfangen, 2-3 Monate zu investieren und dann ihr ganzes Geld wieder rausholen, nur weil es vielleicht 2, 3, 4, 5, 6 Monate nicht die Rendite erwirtschaftet hat, was man sich vielleicht gewünscht hat, ziehen dann ihr Geld raus und haben dann halt ihr Geld verloren. Wenn aber man Geld, ich sag mal so, stell dir mal vor, du hast eine hast eine Kryptowährung gekauft und du hast für 500 Euro Kryptos gekauft. So, und jetzt sind deine Kryptos nicht mehr bei 500 Euro, für die du sie eingekauft hast, sondern nur noch bei 300, weil der Markt halt einfach gefallen ist oder beziehungsweise der Preis dieser Kryptos gefallen ist. So, wenn du jetzt aber Panik schiebst und das Geld rausholst, dann hast du diesen Verlust realisiert, und zwar, dass du 200 Euro Minus gemacht hast. Wenn du das Geld aber drin lässt, dann ist der Verlust noch nicht realisiert. Das bedeutet, du hast diesen Verlust noch nicht gemacht, weil es kann ja sein, dass morgen, sage ich mal, du, keine Ahnung, aus diesen 500, die du eingezahlt hast, 800 machst. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, dass viele Menschen viel zu emotional reagieren, was Finanzen angeht oder beziehungsweise ihre Investments angeht, dass sie halt sehr kurzfristig investieren und nach diesem schnellen Geld suchen. Und ich sage immer, wenn man das schnelle Geld sucht, dann wird man am Ende des Tages sein Geld vielleicht schnell machen, aber genauso schnell auch wieder verlieren. Und deswegen so, was möchtest du? Willst du langfristig viel Geld machen, was sich auch vielleicht aufbaut, oder willst du halt einfach schnelles Geld machen? Weil, wie gesagt, das ist etwas, was, glaube ich, so jeder lernen muss, wenn man vor allem sich so anfängt, mit diesem Thema zu beschäftigen, so vor allem, wenn man so FOMO hat, so Fear of Missing Out, dass man Angst hat, was zu verpassen, dass man Angst hat, oh mein Gott, was ist, wenn jetzt Bitcoin auf 300.000 geht, was ist jetzt, wenn Kryptos, wenn jetzt der Bullrun startet und ich nicht genug Geld investiert habe. Das Ding ist halt einfach so, natürlich kann man zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und vielleicht in einer kurzen Zeit sehr viel profitieren. So, aber das Ding ist trotzdem, alle Leute, die ich kenne, die wirklich erfolgreich investiert haben, haben über einen langen Zeitraum investiert und haben einfach diese langfristige Vision gehabt und nicht dieses, okay, ich stecke jetzt mal einen Monat Geld in den Kryptomarkt und wenn das nicht die Rendite hat, die ich mir wünsche, dann hole ich alles wieder raus. Deswegen bei allem, was ihr macht, denkt immer an den Zinseszinseffekt. Albert Einstein sagt, der Zinseszinseffekt ist, wenn ich mich nicht täusche, das achte Weltwunder, oder wenn mehr Menschen es verstehen würden, dann, ja, könnte sich viel auf der Welt, sage ich mal so, verändern. Und das stimmt halt wirklich tatsächlich. Weil, wie gesagt, wenn mehr Menschen verstehen würden, wenn sie langfristig etwas durchziehen würden, wenn sie langfristig investieren würden, dass sie viel, viel mehr Geld machen würden, als wenn sie zum Beispiel sehr, sehr risikohaft investieren und versuchen, in ein, zwei Monaten sehr viel Geld rauszubekommen. Deswegen, das ist so der dritte Punkt und ich finde den wirklich extrem wichtig, vor allem wenn man neu in diesem Bereich ist, dass man halt einfach versteht, so Langfristigkeit ist einfach the key. Zum Beispiel auch Warren Buffett, voll viele Menschen sehen sein riesengroßes Vermögen heute, aber verstehen nicht, dass er schon angefangen hat zu investieren, als er 10 war. So, und das ist halt etwas, wo man einfach verstehen muss, dass der Zinseszinseffekt und wie gesagt die Langfristigkeit, die Jahrzehnte, die er investiert hat, ihn zu dem Punkt gebracht haben, wo er halt heute ist, und zwar wirklich superreich zu sein. Aber hätte er mit 10 investiert und hätte mit 15 superreich sein wollen, wäre das Ganze halt nicht so aufgegangen. Der vierte oder beziehungsweise die vierte Lektion ist, wir sollten akzeptieren, dass viele Dinge schief laufen. Es ist möglich, jedes zweite Mal falsch zu liegen und trotzdem ein Vermögen zu machen. So, ich fand das eine mega geile Lektion, denn man sollte sich einfach angewöhnen, dass auch mal was schief läuft. Vor allem auch im Traden oder bei Investments kann es immer mal sein, dass eine Aktie nicht gut läuft oder dass man beim Traden Minus macht. Das ist sogar ziemlich normal. Also ich kenne niemanden, der im Trading oder wie gesagt mit Finanzen, Investments erfolgreich ist und noch nie Minus mit einer Aktie gemacht hat, noch nie Minus mit Kryptos gemacht hat, noch nie Minus beim Traden gemacht hat. So, deswegen, man muss einfach sich angewöhnen, dass man halt nicht immer nur Profits machen kann. Und generell bei der Beurteilung, wie etwas gelaufen ist, sollten wir niemals nur einzelne Investitionen anschauen, sondern immer das Gesamtportfolio. Und da ist es halt auch nochmal so, okay, was bist du für einen Investor? Aber ich bin ganz ehrlich, ich würde immer so ein bisschen auf Diversifizierung setzen, sodass man halt einfach zum Beispiel nicht sein ganzes Geld nur in einem Coin hat, in einem Krypto-Coin oder zum Beispiel am besten auch verschiedene Märkte, also zum Beispiel Geld im Forex-Markt, im Aktienmarkt und so weiter, also oder beziehungsweise Geld im Aktien- und Kryptomarkt und so weiter, also dass man halt einfach sich breiter aufstellt, vielleicht noch ein paar Edelmetalle und so weiter, also einfach breiter aufstellen, sodass wenn zum Beispiel auch mal ein Markt schlechter läuft, wie zum Beispiel der Kryptomarkt, da gab es ja auch Zeiten, wo wirklich ein Jahr lang echt wenig lief, dass man halt einfach zum Beispiel dann, wenn man sein Gesamtportfolio anschaut, weiß, okay, ich habe dieses Jahr vielleicht mit Kryptos weniger gemacht, aber ich habe mit Aktien zum Beispiel mehr Geld gemacht. Und ja, deswegen, es ist okay, einen Haufen schlechter Investitionen getätigt zu haben und ein paar herausragende. Normalerweise ist das in der Finanzwelt sogar das Best-Case-Szenario. Also sollten wir unsere Investitionen, wie gesagt, nicht einzeln betrachten, sondern einfach generell unser Gesamtportfolio. Und das halt am besten auch nicht so jeden Tag, sondern halt wirklich zum Beispiel so eine Jahresbilanz schließen und so weiter. Ich kann da halt auch noch so mal meine eigene Meinung dazu sagen. Und zwar kann ich einfach nur sagen, ich habe an den Finanzmärkten auf jeden Fall schon Geld verloren, ja. Wahrscheinlich auch ein paar tausende Euros, aber im Gegensatz zu dem, was ich gemacht habe, ist es halt einfach nichts. Und man wird irgendwann überhaupt auch gar nicht mehr darüber nachdenken, dass man vielleicht mal mit einer Kryptowährung ein paar tausende Euros verloren hat oder mit einer Aktie, wenn man halt, wie gesagt, tausende, wenn nicht noch viel mehr Geld damit am Ende des Tages gemacht hat. Aber da ist halt auch immer wichtig, investier nur das, wo du auch, sag ich mal, bereit bist, es zu verlieren und nicht etwas, was dir halt wirklich wehtut und du weißt, okay, ich würde jetzt meine Existenz verlieren, wenn ich dieses Geld jetzt investiere, weil es gibt ja zum Beispiel Leute, die nehmen Kredite auf, um dann zum Beispiel in einen Shitcoin zu investieren, wie ich ja gerade eben schon mal gesagt habe. Und dann haben die so ihr ganzes Geld verloren. Oder sagen zum Beispiel so, dass sie von ihren Eltern das ganze Vermögen investieren wollen und so weiter. Also da muss man halt wirklich so ein bisschen vorsichtig sein und halt wirklich, wie gesagt, nach diesem Tipp gehen, dass man trotzdem nachts noch gut schlafen können sollte. Der fünfte Tipp oder beziehungsweise die fünfte Lektion ist, Geld kann uns dabei helfen, Kontrolle über die eigene Zeit zu erlangen. Weil ich sag mal so, wenn man jetzt ganz normal arbeitet, für jemand anderen arbeitet, dann wird deine Zeit fremdbestimmt. Und das zerrt bei den meisten extrem am Glücksgefühl, dass man nicht entscheiden kann, wann man irgendwie mal eine Pause haben kann, wann man Urlaub haben kann, dass man vielleicht nicht nur ein-, zweimal in Urlaub fliegen kann, sondern vielleicht mehr, weil man eben gut vergütet wird und gleichzeitig halt auch entscheiden kann, wie man seine Zeit nutzt. Und ja, die Möglichkeit einfach zu tun, was wir wollen und wann wir es wollen, mit wem wir wollen und solange wir wollen, ist eigentlich so die größte Dividende, die man halt einfach haben kann. Also das ist eigentlich so die größte Dividende, die es in der Finanzwelt gibt, so wie es in dem Buch gesagt wird. Und das kann ich einfach bezeugen, weil ich habe ja gerade eben schon gesagt, so mein Ziel war es nicht, mir ganz viele materielle Dinge zu kaufen, auch wenn ich zum Beispiel gerne nice Autos fahre und so weiter, war oder ist mein größtes Glück eigentlich zu entscheiden, jeden Tag, was ich tun und lassen kann, mit wem ich will, dass ich zum Beispiel auch meiner Familie Freude machen kann, dass meine Familie sich nicht sorgen muss, dass ich keine Angst haben muss, dass irgendwie Rechnungen reinflattern, die irgendwie nicht bezahlt werden können oder sonst was, sondern einfach diese Freiheit zu haben und gleichzeitig zum Beispiel auch zu sagen, so hey, ich fliege jetzt einfach mal wieder nach Deutschland oder ich fliege dahin. Zum Beispiel habe ich jetzt auch mit meinem Freund geredet gehabt, ja, wir wollen zum Beispiel auf die Philippinen fliegen und wir haben dann halt auch so gesagt, ja, wann sollen wir es machen und können da halt einfach selbstbestimmt entscheiden, wann wir gehen, wohin wir gehen, wie lange wir dort sein wollen, mit wem wir da sein wollen. Und das ist einfach so ein krasses Freiheitsgefühl und dafür bin ich so dankbar, denn als ich 2018 in ein Jahr, sage ich mal, ein Auslandsjahr gemacht habe in Neuseeland, Australien und Asien, war das einfach so das, was ich mir für mein Leben gewünscht habe und alle haben es mir ausgeredet und haben gesagt, hey Jamie, das ist unrealistisch, das wirst du niemals erreichen. Und das konnte ich halt einfach erreichen, indem ich mich mit dem Thema Finanzen auseinandergesetzt habe, obwohl ich damals wirklich überhaupt gar nicht gedacht habe, dass es etwas für mich sein könnte. Dann kommen wir zur, ich glaube, sechsten Lektion. Ich hoffe, ich liege nicht falsch. Und zwar, sei freundlich und bescheiden. Generell ist es so, niemand ist so, sage ich mal, beeindruckt und überzeugt von seinen Besitztümern wie wir selbst. Ich habe letztens da auch mal mit der Schwester von meinem Freund geredet. Und zwar meinte sie auch so, warum posten Menschen was auf Insta? Also jetzt vor allem, wenn man jetzt kein Business macht oder sonst was. Also eigentlich ist es ja so, dass man immer Menschen irgendwie zeigen will, was man irgendwie hat, was man sich gekauft hat, was man sich leisten kann, wo man ist. Also grundsätzlich geht es ja auf TikTok, Instagram und so weiter schon darum, in dem Sinne, ja, zu zeigen, was man macht und hat. Und wir sind selbst davon beeindruckt. So wie zum Beispiel, wenn wir uns eine neue Tasche kaufen und so weiter. Und sind wir beeindruckter davon, als die Leute, die das vielleicht auf Instagram sehen. Und das ist halt eben so der Punkt. Oft ist es einfach so, dass wir, zum Beispiel, wenn wir uns Besitztümer kaufen, vielleicht gar nicht uns ein tolles Auto wünschen oder eine hübsche Uhr oder eine hübsche Tasche oder I don't know. Es im Grunde halt mehr darum geht, vielleicht Respekt und Anerkennung zu bekommen. Also ich habe ja gerade eben schon mal gesagt, wie gesagt, wie viele Leute kaufen sich halt teure Klamotten, Designerklamotten und so weiter. Einfach aus dem Grund, dass sie halt Anerkennung bekommen wollen. Einfach aus dem Grund, weil sie reich wirken wollen. Einfach aus dem Grund, dass sie vielleicht Respekt bekommen wollen, sodass andere Leute halt so denken, boah, mein Gott, die Person ist mega reich. Und das sind halt so Dinge, die man vielleicht mal so ein bisschen hinterfragen sollte. Und das zum Beispiel auch der Grund ist, warum ich einfach so fast gar nicht mir wirklich viele materielle Dinge kaufe, weil ich halt einfach schon immer sehr bescheiden war und einfach extrem mich hinterfrage, wenn ich etwas kaufe, so wofür ich mir das halt wirklich kaufe. Ob das jetzt wirklich ist, weil ich das wirklich brauche oder ob es halt aus dem Grund ist, dass ich vielleicht anderen beweisen will, dass ich es geschafft habe oder dass ich viel Geld verdiene, dies, das, Ananas. Und ich sage ganz ehrlich, zum Beispiel Respekt und Anerkennung wird man nicht mit extrem vielen Besitztümern oder generell materiellen Dingen bekommen, sondern halt eher mit Freundlichkeit, Bescheidenheit und einfach guten Werten und deinen Charaktereigenschaften. Also ich höre so oft, und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass Leute an mir schätzen, dass ich sehr bodenständig bin. Und das ist halt auch etwas, früher habe ich mir mal aufgeschrieben, wie ich auf andere Menschen wirken will. Was ich möchte, was andere Menschen von mir denken, wenn sie mich wirklich kennen. Weil ich sag mal, so erster Eindruck ist ja immer ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Weil ich sag mal so, vor allem, wenn man so einen Bitch-Blick drauf hat, so einen Resting-Bitch-Face, dann ja, sind manche Leute direkt so, okay, die ist arrogant auf den ersten Blick, sag ich mal so. Deswegen, ich sag mal so, der erste Eindruck hat oft überhaupt gar nichts darüber auszusagen, wie eine Person wirklich ist. Vielleicht kennst du das auch, wenn man mit einer Person ist oder beziehungsweise jetzt mit einer Person befreundet ist, wo man am Anfang dachte, oh mein Gott, ich hasse diese Person. Ich kann diese Person überhaupt gar nicht leiden. Diese Person ist ätzend. Ich habe da letztens erst drüber nachgedacht mit einer Freundin und mir dann auch so gedacht, so wie crazy das eigentlich ist, dass oft der erste Eindruck eigentlich etwas komplett anderes ist, als wie die Person dann am Ende des Tages wirklich ist. Deswegen, ja, für mich ist halt immer so die Frage, wie möchte ich von anderen gesehen werden und wie kann ich diese Person werden, dass ich von anderen so gesehen werde. Und wie gesagt, ich schaue da halt immer, dass es etwas mit meinem persönlichen Wachstum zu tun hat oder beziehungsweise mit meiner Persönlichkeit und nicht mit dem, was ich anderen Menschen zeigen muss, dass ich, wie gesagt, respektiert und akzeptiert und anerkannt werde. Dann kommen wir zum siebten Punkt. Und zwar, zum Sparen braucht es keinen speziellen Grund. Also, ich sag mal so, einer der besten Gründe zum Sparen besteht darin, halt einfach für Umstände vorzusorgen. Und ja, unser Leben ist halt einfach immer voller Überraschungen. Ich glaube, man kennt es auch, wenn man so ein bisschen spart, dann auf einmal ist das Auto kaputt. Auf einmal ist die Waschmaschine kaputt, der Kühlschrank kaputt. Also, es ist einfach wichtig, immer so ein bisschen Puffer zu haben, dass man einfach weiß, okay, wenn jetzt irgendwie eine Nachzahlung kommen würde oder wenn ich eine Rechnung bekommen würde oder wenn mein Auto kaputt gehen würde oder sonst was, dann hat man einfach so einen Puffer, man hat einfach etwas gespart, wo man am Ende des Tages halt, ja, ungünstige Situationen halt sehr schnell lösen kann, weil man sagt ja auch so, 90% der Probleme, die Leute haben, ist wegen Geld. Und wenn man halt immer so ein bisschen wie einen Puffer hat, dann weiß man halt einfach, oder hat man auch so eine innerliche Sicherheit. Man sagt ja auch zum Beispiel jetzt im spirituellen Sinne, dass zum Beispiel das Wurzelchakra, falls du dich mit Chakren auseinandersetzt oder was schon mal davon gehört hast, dass das Wurzelchakra sehr, sehr viel mit diesen Grundbedürfnissen zu tun hat und dass zum Beispiel diese Sicherheit, Existenzängste und so weiter halt sehr viel energetisch halt, sage ich mal, in, ja, wie sagt man es auf Deutsch, in Balance bringen kann, wenn man halt natürlich ständig Existenzängste hat und ständig halt sich so denkt, okay, kann ich überhaupt überleben, wenn eine Rechnung reinkommt, dann würde ich wieder am Existenzminimum leben und so weiter. Und das ist natürlich auch nicht gut für einen, wenn man halt ständig Sorgen um Geld hat, weil ich sag mal so, Sorgen und Stress und so weiter kann einen am Ende des Tages halt auch krank machen. Und deswegen ist es halt einfach wichtig zu verstehen, dass es halt für Sparen keinen speziellen Grund gibt und dass man halt immer sich einen Puffer aufbauen sollte für ja, Situationen, die man halt vielleicht nicht so vorhersehen kann. Dann kommen wir zum achten Punkt, und zwar, wir sollten die Kosten des Erfolgs definieren und bereit sein, sie zu bezahlen. Denn nichts im Leben ist umsonst und vor allem nichts Erstrebenswertes. Also wir sollten uns immer vor Augen halten, dass, ja, sag ich mal, die Hauptkosten der Geld, also beziehungsweise wenn man Geld anlegt, halt nicht, also dass wir kein Preisschild dafür haben, dass wir nicht wissen, was der Preis dafür ist. Vor allem, weil Investitionen, vor allem wenn man sich vielleicht noch nicht so gut damit auskennt, aber generell weiß man ja nie bei den Finanzmärkten vor allem, okay, was wird passieren? Also man weiß es einfach nicht. Es gibt nie eine 100%ige Garantie. Und deswegen zahlt man, sage ich mal, in der Finanzwelt vor allem schon diesen Preis der Unsicherheit, Zweifel und vielleicht auch des Bedauerns. Ja, das ist schon so, sage ich mal, ein Preis, den man zahlt. Man sagt ja auch so, es gibt ja dieses Buch Pay the Fucking Price. Und genau das würde ich jetzt auch darauf beziehen, weil, wie gesagt, investieren hat sehr, sehr viel mit Emotionen zu tun. Also wenn du nicht emotional stabil bist, dann wird es sehr, sehr schwierig für dich langfristig Geld zu machen. Und deswegen ist es so, so wichtig, auch an deiner emotionalen Intelligenz, emotionalen Stabilität zu arbeiten, damit du da halt einfach langfristig, ja, in dem Sinne gewinnen kannst. Deswegen oft zahlt es sich am Ende des Tages aus, wenn du den Preis in dem Sinne zahlst. Und ja, ich sage immer so, die Kosten, oder auch in dem Buch steht, die Kosten sollten wir ja so wie eine Gebühr betrachten. Also als fairen Preis für etwas Schönes, nicht als Strafe. So dass man sich so denkt, okay, ich habe jetzt eine Unsicherheit, Zweifel, Bedauern und so weiter, und dass es etwas Schlechtes ist, sondern grundsätzlich entsteht ja meistens, wie gesagt, oft zahlt es sich aus, daraus ja auch etwas Gutes, wenn man, wie gesagt, ein Anleger ist, der ja nicht auf YouTube da irgendwie geht und dann hört, Bitcoin ist gut und dann da rein investiert, sondern sich wirklich mit Finanzen beschäftigt und sich da weiterbildet. Genau. Dann kommen wir zum neunten Punkt. Und zwar, wir sollten einen Sicherheitspuffer einkalkulieren. Das habe ich ja gerade schon mal gesagt, ist ähnlich wie der siebte Punkt. Zum Sparen braucht es keinen speziellen Grund. Aber hier einfach nochmal explizit. Ja, man weiß nie, was in der Zukunft passieren könnte. Und damit wir gut abschneiden, beziehungsweise ist es sehr, sehr wichtig, dass man halt einfach ja immer einen Sicherheitspuffer einkalkuliert und einfach weiß, okay, am Ende des Tages habe ich da einfach etwas, auf was ich zurückgreifen kann. Und ja, wie gesagt, der Unterschied zwischen beiden ist halt einfach, zum Sparen braucht es eben keinen speziellen Grund. Man sollte immer irgendwie ein bisschen was sparen. Ich kann da auch wirklich das 5- und 7-Konten-Modell empfehlen. Da gibt es so viele Videos auf YouTube und so weiter. Kannst du dir gerne mal anschauen, wo einfach so ein bisschen erklärt wird, dass man zum Beispiel, wenn man ein Gehalt bekommt, direkt 10% aufs Sparenkonto gehen, 20% ins Investierenkonto gehen und so weiter. Und deswegen geht es einfach bei dem Punkt 7 darum, dass halt Sparen grundsätzlich keinen speziellen Grund hat. Und beim Punkt 9 geht es einfach so darum, dass man halt, wie gesagt, einen Sicherheitspuffer einkalkuliert, was aber grundsätzlich auch zum Punkt 7 passt. Deswegen muss ich das jetzt nicht nochmal extrem hier behandeln, sage ich mal so. Und der allerletzte Punkt ist, auf lange Sicht zahlt es sich aus, das Risiko zu lieben. Weil ich sag mal so, das Risiko ist auch, also jeder definiert Risiko anders, habe ich ja gerade eben auch schon mal am Anfang gesagt. Und zwar gibt es Menschen, die es risikohaft sehen, grundsätzlich zum Beispiel in Kryptos zu investieren. Dann gibt es Menschen, die ist schon risikohaft finden, überhaupt zu investieren. Dann gibt es Menschen, die zum Beispiel sehr risikoreich investieren, aber sagen, dass es für sie nicht risikoreich ist. Also wie gesagt, jeder hat da auch eine andere Wahrnehmung. Und so umso mehr man sich halt informiert, umso mehr Wissen man hat, umso mehr ist man meiner Meinung nach wahrscheinlich auch bereit, in gewissem Maß zu investieren, als wenn man einfach überhaupt gar keine Ahnung hat, aber denkt, ich will einfach Geld machen und ein bisschen Casino an den Finanzmärkten spielt. Generell ist es so, wenn man halt gewisse Risiken eingeht, können sich diese dann, sage ich mal, wiederum im Laufe der Zeit einfach auszahlen. Und da, wie gesagt, kommt halt einfach so ein bisschen drauf an, okay, welche Wahrnehmung hast du? Also was siehst du als ein Risiko an Und was für ein Wissen hast du, um das Risiko halt auch einfach einzuschätzen? Weil ich sag mal so, für mich war es schon damals ein großes Risiko, ein Business zu starten. Obwohl jetzt im Gegensatz zu einer Selbstständigkeit, das wirklich nichts an Geld war, war es für mich damals, hat es sich angefühlt wie ein riesengroßes Risiko. Aber jetzt, 4,5 Jahre später, denke ich mir so, das war gar kein Risiko. Also im Gegensatz zu anderen Dingen, die ich heute mache oder wo ich bereit bin zu investieren. Deswegen, ich würde sagen, das verändert sich halt auch, diese Risikobereitschaft, wenn man halt einfach mehr Wissen hat und sich besser informiert und wenn man halt wirklich weiß, was man am Ende des Tages tut, als wenn man, wie gesagt, einfach nur investiert und einfach sich denkt, okay, ich möchte irgendwo Geld anlegen und auf YouTube man 20 verschiedene Meinungen hat, aber am Ende des Tages gar nicht so weiß, was passiert da überhaupt in den Märkten und bei jedem kleinsten Pups am Ende des Tages dann, wie gesagt, sein Geld irgendwie rausholen will oder sein Geld wirklich rausholt, weil man halt einfach nichts über emotionale Stabilität gelernt hat oder beziehungsweise kein Wissen über die Finanzmärkte hat, dass man auch durch die schlechten Zeiten geht, weil das gehört grundsätzlich auch dazu. Deswegen, ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen über die Psychologie des Geldes. Wie gesagt, grundsätzlich sind das die Lektionen, die in diesem Buch vorkommen, halt, sage ich mal, zusammengefasst mit noch meiner eigenen Note. Die Lektionen sind grundsätzlich echt sehr, sehr gut und haben mir auch nochmal so ein bisschen eine andere Perspektive gegeben, weil oft Dinge im Buch standen, die so auf TikTok oder Instagram eigentlich einem so anders beigebracht werden. Und deswegen fand ich das Buch schon grundsätzlich sehr interessant und ich hoffe, du konntest die eine oder andere Sache, wie ich schon gesagt habe, davon mitnehmen. Und ich würde mich auf jeden Fall extrem über Feedback freuen. Und falls du es noch nicht gesehen hast, man kann hier auch direkt bei Spotify am Ende des Tages ja sein Feedback abgeben. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn du das machen würdest. Und dann hören wir uns auf jeden Fall bei der nächsten Podcast-Folge. Bis dann.
XOXO, Boss Woman's Gossip.